Aus ein herzliches guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, wieder mal die Predigt halten zu dürfen. Und mit dem ersten Bild, das gleich kommt, nehme ich euch gleich in mein Thema mit hinein. Mein Thema für heute soll lauten ungewöhnliche Wege. Und das wollen wir miteinander erforschen, wo solche Wege in der Bibel denn vorkommen. Wer von uns hat nicht gern den Überblick? Freie Sicht ringsum, vorhersehbare Planungen, interessante Ausblicke und sonnige Gipfelerlebnisse. Das trifft sowohl auf meine Wanderfreude zu, als auch auf das ganze Leben und natürlich auch auf den Glauben. Wie wohl ist uns in guten Zeiten? Wie können wir uns von Gottes Segen beflügelt fühlen und doch kommen im Leben die Durststrecken, die Passagen, wo es steinig bergauf geht, wo es neblig wird und wo wir uns vom Segen Gottes wie abgeschnitten fühlen oder zumindest weit entfernt davon. Dabei ist unser Gott kein schweigender Gott. Seit Anbeginn hat er geredet zu seinen Menschen, hat sich gekümmert und Liebespläne entworfen. Im Gesamten als auch in jedes einzelne Leben hinein. Nur ist es so, dass wir Menschen nicht immer den Durchblick und das Verständnis für Gottes Wege haben. Für uns sind es oft ungewöhnliche Wege. Das nächste Bild zeigt uns den Text für heute, und zwar aus Jesaja 55, die Verse 8 und 9. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege, und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Sind die Gedanken Gottes ungeheuer fern von uns? Oder gibt es Hinweise in der Bibel, was Gott denkt, fühlt und plant? Ich bin überzeugt, ja, die gibt es. Aber, unser Vers sagt es uns, es gibt einen Abstand zwischen meinen Vorstellungen und Gedanken und Gottes Vorstellungen und Gedanken. Und nur der Sprung des Vertrauens, der kann mir helfen, diesen Widerspruch zu verstehen, anzunehmen und dann auch zu leben. Danke, das Bild kann weg. Ich möchte meine Predigt in zwei Linien trennen. Teil 1: Wann hat Gott wie geredet zu den Menschen in der Geschichte? Und speziell seines Volks, und zwar zur entscheidenden Menschheitsfrage, nämlich der Heilsfrage. Und im zweiten Teil der Predigt möchte ich euch mit hineinnehmen in die für mich ungewöhnlichsten Wege Gottes in der Bibel und was sie uns heute sagen sollen. Zuerst also zur Heilsfrage. Für mich ist es wie ein Strom, erst klein, dann groß und breit, der sich durch Gottes Wort zieht. Den ersten Funken Hinweis auf Gottes Versöhnungsplan, den erhalten schon Adam und Eva nach dem Sündenfall. Nach der schwersten Katastrophe, dass nämlich der Mensch aus der vertrauensvollen Nähe Gottes herausgetreten ist. Und was macht da Gott? Er gibt in 1. Mose 3 seine Zusage eines Nachkommens, der der Schlange, also der Sünde, den Kopf zertreten wird. Jesus. Aber der Sieg über den Feind, die Schlange, die Sünde, der Sieg wird teuer sein. Ja, Jesus wird ihr den Kopf zertreten, aber das hat seinen Preis. Die Schlange sticht zurück. Die Bosheit und der Unglaube stechen ungeheuer schmerzhaft zurück am Kreuz. Gott hat von Anfang an an Jesus gedacht, seinen Sohn. Und schon direkt nach dem Sündenfall sagt Gott zu, die Erlösung wird kommen, aber nicht zum Nulltarif. Wie redet Gott dann weiter über seinen ungewöhnlichen Erlösungsweg? Nun, etliche Epochen später verspricht Mose kurz vor seinem Tod dem Volk den Propheten, der Gottes Weisung dem Volk vorlegen wird, ins Herz hinein, Jesus. Wiederum Epochen später spricht Gott durch König David. Gott sagt ihm, ich will dir und deinem Geschlecht ein ewiges Königreich geben. Und wir wissen, welchen Horizont Gott da auftut. Jesus, der Herrscher der Welt, wird sein Volk weiden und über den Völkern Gericht sprechen. So lesen wir es in Psalm 110. Dann, 300 Jahre später, muss Israel ins Exil. Und diesem Volk, das geradezu im Stockfinstern sitzt, spricht dann Jesaja zu, dass ein helles Licht aufgehen wird. Gottvater, Wunderrat, Ewigvater, Friedefürst, Jesus. Und später sieht Jesaja noch die weltweite Mission, das Licht für die Heiden bis ans Ende der Erde. Eben das, was heute geschieht. Das Kreuz Christi leuchtet klar auf, der Gottesknecht, der für die Sünden der Welt sterben wird. Weiter in der Geschichte segnet Micha Bethlehem. Von dort wird der kommen, der von Ewigkeit her ist. Wiederum eine klare Ansage Gottes, dass der ewige Retter geboren wird in Bethlehem. Und 200 Jahre später spricht dann Daniel vom Menschensohn, dessen Reich kein Ende haben wird, ein gerechter und siegreicher König, ein König voller Demut auf einem Esel. Wir sehen, es ist wie ein Strom des Vorhabens Gottes, das sich durch die Geschichte zieht und das sich immer mehr verdichtet, bis klar wird, was Gott auf dem Herzen hat, bis bei Maria und Josef die Linien zusammenführen, bis an Karfreitag alles klargemacht wird und am Ostersonntag besiegelt ist. Jesus, der Sohn Gottes, der für uns starb und auferstand. Wie redet Gott nun in unser Leben, in unsere Zeit hinein? Gott will sich mitteilen, deshalb gibt es die Bibel. Und Gott hat einen Plan in und mit unserem Leben. Wäre es von Gott aber nicht wirklich nett, wenn er uns mal das ganze Puzzle unseres Lebens vorlegen würde? Einen kurzen Moment, wo wir klar sehen, wie das ganze Bild dessen aussehen könnte, was Gott mit unserem Leben vorhat. Aber die Erfahrung lehrt, dass Gott das nicht tut. Und die Bibel und die Heilsgeschichte lehren, dass Gottes Wege unerforschlich, ja mitunter sehr ungewöhnlich sind. Aber Gott gibt Puzzleteil um Puzzleteil. Manche Teile passen locker ineinander. Bei manchen ahnt man, in welche Ecke des Gesamtbildes sie gehören mögen. Manchmal haben wir auch keinerlei Ahnung, wo das Teil, das wir gerade halten, letztlich hin soll. Und manchmal müssen wir auf das nächste Teil scheinbar ewig warten. Wochen, Monate, Jahre, wo nichts zu passieren scheint. Und wir warten auf Antworten, auf unsere Fragen, auf klare Sicht der Dinge. Aber Gott hat seine eigene Zeit und seine besonderen Zeitpunkte in der Weltgeschichte, in Israels Geschichte und in meinem und deinem Leben. Und er spricht, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Im zweiten Teil möchte ich euch nun durch 7 Beispiele hindurch mitnehmen auf die Entdeckung der für mich ungewöhnlichsten Wege in der Bibel. Es ist wie bei einer Bergwanderung. Das nächste Bild zeigt uns das. Steigungen, die Kraftkosten, verschlungene Passagen, fantastische Ausblicke, ruhige Abwärtsstrecken, dichter Wald vor lauter Bäumen nicht sichtbar. Im Wandern wie auch im konkreten Leben sind die Phasen des Abkämpfens nicht attraktiv und von außen nicht gleich nachvollziehbar. Wo Gott aber Entscheidendes tut, steht seine Art und Weise oft zu unserer menschlichen Logik im Widerspruch. Gott handelt nicht so, wie wir es erwarten, nicht so, wie wir gescheiten Menschen es am Reißbrett entwerfen. Und da bleibt dieser Abstand zwischen meinen Gedanken und Gottes Gedanken, der nur überwindbar ist durch Vertrauen. Beispiel 1, das nächste Bild. Wir sehen die Karte des Nahen Ostens. Israel als erwähltes Volk, klein, unbedeutsam, obwohl es damals viel bedeutendere Völker gab, die auch nicht schlechter waren als das Volk Israel. Und dann setzt Gott sein Volk auch noch geografisch an einen Ort, der nach menschlicher Logik geradezu für Konflikte vorprogrammiert ist, die palästinische Landbrücke. Im Westen das Mittelmeer, im Osten Gebirge und Wüste, im Norden und Süden Großmächte, die ständig im Clinch liegen und mittendrin das kleine Israel. Immer dazwischen, immer gefährdet bis heute. Immer am Umkämpfen und Zerreiben. Wäre es nicht toll gewesen, Israel hätte sich über die Jahrhunderte in Frieden entwickeln und aufblühen können? Aber nein, immer Gewalt, immer Bedrängung, immer Zankapfel der Völker. Die große Frage ist nun, Herr, wusstest du das nicht, dass dein erwähltes Volk hier immer harte Mühen haben wird? Gab es auf dieser weiten Erde, die du geschaffen hast, nicht einen viel besseren Platz, um dein auserwähltes Volk dorthin zu setzen, dass sie aufblühen und stark werden im Glauben und nicht so umkämpft sind? Was hätten wir wohl Gott geraten, wären wir damals gefragt worden? Nimm doch den Süden Sibiriens oder die Gegend ums Kaspische Meer, einsam und auch nicht kalt, da haben sie Ruhe. Zweites Beispiel, das nächste Bild zeigt es uns, das ungehorsame Volk Israel. Wir hätten diese Rebellen in der Wüste vielleicht ausgetauscht, das Versagen ausgerottet, ein neues Volk uns gesucht. Aber wenn Gott Neues beginnt, macht er das Alte nicht platt. Gott sagt nicht, was war, ist nur noch den Müllplatz der Geschichte wert. Aus dem Alten heraus schafft und wirkt Gott Neues, denn der Vater ist der Weingärtner. Und ein Weinstock wird nicht ausgerissen, wenn er zu wenig Frucht bringt, sondern er wird beschnitten. Das Neue ist nicht deswegen neu, weil es das Alte ersetzt, sondern weil es das Alte verwandelt. Drittes Beispiel, Weihnachten. Wie begann dieser ungeheuer wichtige Zeitpunkt, dieser Kairos Gottes? Mit Pauken und Trompeten, mit Fanfarenklängen und der Herrlichkeit eines Herrschers? Eben nicht. Wenn Gott Neues beginnt, ist es oft zuerst ganz klein. Das Weihnachtswunder begann mit einem Josef, der seine Frau verlassen wollte, mit einer beschwerlichen Reise einer hochschwangeren Maria nach Bethlehem, mit einem Säugling in einer hygienisch katastrophalen Futterkrippe, mit einer jungen Familie, die aus lebensbedrohenden Gründen nach Ägypten fliehen musste. Klein, unscheinbar, zerbrechlich, so begann Gott seine größte Rettungsaktion. Viertes Beispiel, die Führungsriege Jesu. Als Jesus seine Jünger auserwählt hat, ist er entgegen allen Regeln des Personalmanagements eben nicht an die Führungsakademie in Jerusalem gegangen. Er hat sich eben nicht dort umgeschaut, wo das menschliche Leben zur Vorbereitung von Weltaufgaben geformt wird. Nein, ganz ungewöhnlich hat er gehandelt. Er hat sich Fischer genommen. Ungebildete Fischer, dazu noch Zöllner und Autonome. Eine tolle Mischung. Und mit dieser Truppe will er die Welt verändern. Für unsere menschlichen Gedanken und Planungen war das doch eigentlich eine Losertruppe, oder? Konflikte nach innen, Konflikte nach außen, schwierige Charaktere, Selbstüberschätzer, ohrabhauende Choleriker, selbstgefällige Verräter, Schläfer und so weiter. Wir hätten, wären wir um Rat gefragt worden, gesagt, Jesus, bitte nicht. Du wirst nur Schwierigkeiten mit dieser Truppe haben. Doch Gott sagt, was töricht ist vor der Welt, das habe ich erwählt. Fünftes Beispiel, unsere Sünde. Der Punkt, der uns von Gott trennt. Hätte Gott in seiner ungeheuren Souveränität nicht eine Generalamnestie erlassen können, so nach dem Motto, ab heute einfach Schwamm drüber, ich ignoriere alles, was war und ab jetzt beginnt ein neues Zeitalter. Nein, Gott geht einen Weg, der so unlogisch ist, der unserem Denken so fremd ist, er sendet seinen Sohn Jesus als Mensch und dieser stirbt am Kreuz stellvertretend für dich und für mich. Total ungewöhnlich. Das Bild hier, das zeigt eine 1800 Jahre alte spöttische Felszeichnung von Soldaten aus dem alten Rom. Einer dieser Soldaten, Alexamenos heißt er, und es steht hier, Alexamenos betet seinen Gott an. Ein Kreuz mit einem Esel. Das Wort vom Kreuz als Torheit für Doofe. Aber Gott sagt, genau darin liegt meine ganze Rettung, darin liegt Gottes Kraft. Ein ganz und gar ungewöhnlicher Weg. Mein sechstes Beispiel betrifft, ein erwünschtes Vermächtnis Jesu. Wie gerne hätte ich heute ein Kapitel in der Bibel, 1. bis 3. Brief Jesu, was euch euer Erlöser auf den Weg mitgeben will. Wären einige Briefe Jesu nicht toll? Warum hat er nicht aufgeschrieben, was er der Menschheit gebracht hat? Und warum hat er seinen Weg nicht autobiografisch niedergelegt? Zum Beispiel als Bestseller 1300 Tage ganz Gott und ganz Mensch, ganz unten und ganz oben. Das wäre es doch gewesen. Eine von Gott, von Jesus autorisierte Gebrauchsanleitung für alle Lebenslagen. Holify your life. Aber nein. Gott legt sich bei der Verbreitung des Evangeliums ganz auf die völlig unvollkommenen, anfälligen Menschen fest und sagt, meine Kraft ist den Schwachen mächtig. Und sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und sagt, mein Wort kommt nicht leer zurück. Was das bedeuten kann, habe ich vor ein paar Tagen von einem Missionar gehört. Er sagte mir, wenn immer du ein Gespräch suchst und nach Möglichkeiten ein Zeugnis zu geben, Sag bitte auch einen Bibelvers weiter. Denn Gott bezeugt, mein Wort kommt niemals leer zurück. Die Weitergabe eines Bibelverses ist die beste Voraussetzung, dass selbst das kleinste und unbedeutendste Gespräch zum Segen wird. Das hat mich berührt, diese Aussage. Mein letztes Beispiel, die Urgemeinde. Eben war sie in den Jahren nach Pfingsten aufgeblüht, war ein Vorbild an Nächstenliebe, an Teilen, an Beständigkeit, am Wort und am Gebet. Und was geschieht dann? Stephanus wird gesteinigt und es kommt in den Folgejahren zur Zerstörung von Jerusalem, zur Verfolgung und gewaltsamen Zerstreuung der Gemeinde in aller Herren Länder. Der Apostel Thomas verkündigte so den Menschen im Irak und Iran erstmals das Evangelium und er kam bis nach Indien. Auf unserer letzten Indienreise waren wir in Chennai, der Stadt, wo Thomas zuletzt gewirkt hat und wo er auch den Märtyrertod fand. War das nicht ein total ungewöhnlicher Weg Gottes, die frohe Botschaft und seinen Segen zu verbreiten? Das Bild kann weg, Dankeschön. Ungewöhnliche Wege, ja, das können wir glaubend unterschreiben. Das bestärken wir. Aber was geschieht, wenn uns selber plötzlich ein ungewöhnlicher Weg droht? Es wird sehr herausfordernd, wenn es mich unmittelbar betrifft, mich als Person oder uns als Gemeinde. Gott, bist du das wirklich, der das zulässt? Ist das wirklich deine Führung? Aber Gott eröffnet auf ungewöhnlichen Wegen ungeahnte Möglichkeiten. Lasst uns gemeinsam betrachten, wie Gott hier vorgeht und was das für uns heute bedeutet. Und als stellvertretendes Beispiel schauen wir uns nochmals die Urgemeinde an. Mit Pfingsten hatte eine atemberaubende Entwicklung begonnen. Am ersten Pfingsttag haben sich 3000 Menschen bekehrt. Stellt euch nur die Jünger vor, im kleinen Kreis beieinander und plötzlich von Menschenmengen umgeben, die alle sagen, ihr seid unsere Leiter, macht mal was. Eine Predigt des Petrus und eine Riesengemeinde entsteht und die Dynamik, dass Gott hinzutat, die riss nicht ab. Und die Liebe untereinander war berührend, alles wurde geteilt. Und die Gemeinde bekam einen nahezu legendären Ruf. Der jüdischen Religionsbehörde gefiel das gar nicht. Wir lesen in der Bibel von Schikanen, Verhaftungen, Schwierigkeiten, aber die Gemeinde wurde vor dem erstmal nicht gebremst dadurch. Vielleicht hatten die Apostel schon visionär geplant, Gebetswachen ins Leben zu rufen oder stadtteilbezogen zu evangelisieren. Oder hatten das Ziel, Tochtergemeinden zu gründen, ja bis runter ans Schilfmeer. Oder Leiterschaftsseminare abzuhalten oder Lobpreisabende. Oder Jüngerschaftsschulungen durchzuführen. Oder. Doch da kam der Tag, an dem alles anders wurde. Stephanus, einer der Ältesten der Gemeinde, wurde verhaftet und hingerichtet. Die Juden warfen ihm vor, den Tempel klein zu reden, und da flogen die Steine. In Apostelgeschichte 8 können wir lesen, wie dramatisch die Gemeinde Jerusalems eben noch Aushängeschild jetzt übelst zugerichtet wurde. Die Gemeindeglieder waren auseinandergelaufen, nur die Apostel blieben. Zerbrochene Pläne, Visionen, am Ende Perspektiven. Ausradiert. Aber Gott, da steht doch dein Missionsauftrag, werden wir einwenden. Gehet hin zu allen Völkern in alle Welt. Klar, sagen wir tollen menschlichen Strategen, unser Masterplan hätte gelautet, ausbilden, lernen, lehren, Fremdsprachenstudium, Studium der psychologischen Überzeugung von Menschen mit der besten Botschaft aller Zeiten, Bachelor- und Masterstudiengänge, Auslandskorrespondenz, Aufbau blühender Büros und Niederlassungen, Neubau von Gemeindehäusern, fruchtbarer Kontakt, Austausch und Auferbauung durch die Jerusalemer Urgemeinde, der Patin für alles Neue. Und das Beste, wir bitten und erwarten Gottes reichen Segen dafür. Gottes Gedanken sind aber ganz anders. Gott will das in uns verwandeln, was alt geworden ist. Er will das zu neuem Leben erwecken, was tot ist. Und er tut es nicht, indem er eine fertige Lösung überstülpt, sondern er sagt, hier ist ein kleiner Spross, zart und klein, aber glaube mir, ich krieg diese Pflanze groß. Jesus kam nicht als der gefeierte Messias, sondern als junger, unscheinbarer Trieb aus dem Stumpf Isais. Isai, der Vater, und David, sein Sohn, die stehen ja hier für eine wunderbare Epoche in der Geschichte des Volks Israel. Die Zeiten hatten sich aber schwer geändert bis zur Geburt Jesu. Die einstige Pracht war dahin und nur noch, so sagt Jesaja sinnbildlich, sie war nur noch ein verrotteter Baumstumpf. Wir würden diesen modrigen Stumpf vollends ausreißen und verfeuern und an seine Stadt einen neuen Baum pflanzen. Gott lässt einen neuen lebendigen Trieb aussprossen, das Sinnbild für die Geburt Jesu. Um im Beispiel der Urgemeinde zu bleiben, was macht nun Gott daraus? Aus einer Situation, die nach menschlichem Ermessen eine schiere Katastrophe ist. Es war eine Gemeinde nach dem Herz des Vaters und dann geschieht das Unfassbare. Visionen, Planungen, Ideen, Prozesse, Aufbrüche, nein, nicht vertagt, zerbrochen, irreparabel, keine Rückkehr der Vertriebenen. Und Gott mutet das zu. Aber parallel dazu fangen Einzelne an, dort, wo sie gestrandet sind, Jesus zu verkünden. Parallel wird Saulus vom hohen Ross geholt und zum segensreichen Paulus umgeformt. Parallel begreift Petrus endlich, dass das Evangelium nicht nur für Juden gilt. Parallel ging der Weg des Evangeliums nach Antiochia, nach Griechenland, und dort wurden diese neu zum Glauben gekommenen Jünger zuerst Christen genannt. Und dorthin ging dann Barnabas mehrere Jahre und holte auch Paulus hin. Und Paulus brachte dann das Evangelium nach Europa. Eine Geschichte des Segens. Und wer hätte das in den Wochen nach Stephanus' Tod geahnt? Gott sieht etwas in deinem und meinem Leben, das wir noch nicht sehen. Ziel ist, dass wir mit dem Neuen, das Gott uns gibt, näher zu ihm, näher an sein Herz kommen. Immer ist aber viel Menschliches dabei. Heute bei uns und auch damals wurden doch in der Urgemeinde in der Zeit vor der Vertreibung die griechischstämmigen Witwen einfach von der Versorgung vergessen. Die Apostel waren strategisch so beschäftigt, dass sie es nicht erkannten, wo Hilfe geleistet werden muss. Einer der Verwalter, die daraufhin gewählt wurden, war Stephanus. Und gerade seine Predigt führt zur Verfolgung. Ihr merkt, hier spielt alles zusammen. Menschliches, gut gemeintes, Fehleinschätzungen, Führung Gottes. Alles wirkt untrennbar und nicht korrigierbar zusammen. Aber das Schöne ist, Gott steht da drüber. Das entbindet uns nicht von unserer Verantwortung. Aber Gottes Grenzen sind nicht unsere Grenzen und Gottes Führung endet nicht da, wo wir die Dinge nicht mehr in der Hand haben. Im Gegenteil, da beginnt sie. Gottes Ruf heißt, lass los. Lass los und komm an mein Herz und das wird alles verändern. Und alles, was uns Unruhe macht, enthält eine Dimension von Gott, die er uns eröffnen möchte. Ganz zum Schluss ein kurzer Blick auf die weiteren völlig ungewöhnlichen Wege Gottes. Das Unvorstellbare wird geschehen. Da werden Wölfe bei den Lämmern wohnen. Löwen werden Stroh fressen wie die Rinder. Der Säugling wird spielen am Loch der Otter. Das ist wahrlich Zukunftsmusik. Das passt überhaupt nicht in unsere Welt. Auch nicht nach der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu. Unsere Realität sieht komplett anders aus. Aber Jesaja gibt uns hier ein Puzzleteil, das nicht passt, aber er gibt uns nicht einfach ein Sehnsuchtsbild, sondern er will den Blick weiten auf den, der vollendet, was er begonnen hat. Auch wenn wir es jetzt nicht begreifen. Denn Gott kann und wird das Unbegreifliche tun. Er verändert, was wie festgemauert in unserem Leben steht. Das, was du nicht denken kannst, bearbeitet er schon längst. Gott weiß einen Weg, wo du keinen siehst. Einen ungewöhnlichen Weg. Und er wird mit dir sein. Amen.